SRF 1. SRF 1. Doppelpunkt.
Willkommen zu einem kulinarischen Doppelpunkt. Heute Dienstagabend rund um Olivenöl. Olivenöl, das steht nicht nur in Italien oder in Griechenland, sondern auch hier in der Schweiz, vermutlich in fast jeder Küche. Aber seid ihr sicher, dass ihr daheim ein hochwertiges Qualitätsöl im Schaft habt? Ja, auch wenn extra Vergine drauf steht, als Bezeichnung für das hochwertige Öl, kann trotzdem extrem billige Ware drin sein, die im schlimmsten Fall sogar eure Gesundheit gefährdet. In dieser Stunde gehen wir darum auf die Spuren vom grünen Gold. Wir machen Halt an den verschiedenen Stationen vom Olivenöl, vom Olivenbaum über die Olivenmühle, die Verkostung, der Handel bis zu uns in die Schweiz auf Dauer. Und wir klären, warum Olivenölproduzenten die hochwertigen Produkte mit billigem Material strecken und trotzdem ungeschoren davon kommen. Ein Doppelpunkt von Dario Pelosi.
Im Restaurant Talwood zu Chamfer bei St. Moritz laufen die Vorbereitungen auf die Wintersaison auf Hochtouren. Für die Abend ist eine Gesellschaft angemeldet, Weinhändler aus dem Tessin. Tische werden platziert, Dekorationen verteilt. Das Personal bespricht die Abläufe. Zumitz drin der Martin Dalsas, Spitzenkoch aus dem Tirol mit 18 Gourmet-Punkten. Nach über einem Vierteljahrhundert im Tessin ist der Martin Dalsas ins Oberengadin gezügelt. Internationalen Namen gemacht hat er sich mit seiner ganz besonderen Kochphilosophie. Er kocht vom Amuse-Bouche bis zum Dessert alles mit Olivenöl. Der Martin Dalsas sitzt an Tisch und erklärt, wie es zu dem speziellen Fokus gekommen ist.
Also ich habe ja zuerst in der Stadt gearbeitet und da habe ich wirklich mit Sahne, Doppelrahmen, Butter gearbeitet. Ich komme ja aus Südtirol und da haben wir ja auch immer nur so gearbeitet mit Butter. Und als ich in Tessin kam, nach einem Jahr habe ich einen Journalist kennengelernt, Öltester, und hat mich so einmal in einer Olivenöldegustation mitgenommen. Und dann habe ich gesehen, dass Öl nicht Öl ist, dass aus einem Olivenöl mehrere Geschmack herauskommen, dass jedes Öl anders schmeckt. Und das hat mich fasziniert und da bin ich immer schneller reingekommen. Und ich kann es mir jetzt nicht mehr wegdenken. Olivenöl muss überall dabei sein.
Und so Olivenöl mache ich seine Küche leichter.
Wir hatten ja alles Geschäftsleute oder Bankdirektor oder so, wenn sie gesagt haben, wir haben bei dir oben das Weihnachtsessen, gut, ich kann am nächsten Tag wieder arbeiten. Und das hat mir zu denken gegeben, habe ich gedacht, ja wieso, ich koche ja genau gleich wie die anderen. Aber der Unterschied ist einfach das Olivenöl, das ist viel leichter, man kann mehr essen, aber am nächsten Tag, du verdaust viel leichter.
Der Martin Dalsas kocht mit Olivenöl aus der ganzen Welt. Immer dabei sind aber Öl aus Italien. 10 bis 12 verschiedene Öle hat er in seiner Küche, abgestuft von schwach bis stark, mit verschiedenen Geschmacksnuancen.
Das heisst zum Beispiel, jetzt Toskana ist immer ein starkes Olivenöl, weil da spürt man, die haben ja auch Blätter noch drinnen, was immer kratzt. Das Kratz, das ist immer positiv, weil das sind Polyphenolen. Das Bitterkeit, das ist die Olive, das ist, wenn sie nach Artischocke schmeckt, das gibt eine Harmonie in Öl. Jedes Öl sollte leicht bitter sein. Und das Leichte ist einfach, es kratzt weniger, mehr Gras, es ist grasig. Einen leichten Bananenton spürt man auch immer. Das spüre ich bei jedem guten Olivenöl. Aber es hat nicht so einen starken Nachgeschmack. Aber das heißt nicht, dass ein starkes nicht so gut ist wie ein leichtes, weil das Leichte ist genau gleich gut. Man muss nur wissen, für was man das verwendet.
Und bei der Auswahl von seinen mehr oder weniger starken Öl erlebe ich immer wieder Überraschungen. Unter anderem auch bei seiner bekanntesten Kreation, einem Schokimus mit Olivenöl.
Da braucht man nämlich auch ein mittleres Olivenöl. Ich habe immer mit leichtes Olivenöl eine Schokolademousse gemacht, aber habe gesehen, dass keine Harmonie drin ist. Und habe festgestellt, wenn ich einen starken Kakao, eine Schokolade habe, ich habe zurzeit die Felchlin Arriba 72%, da muss ich auch ein gutes Olivenöl reintun. Man darf da aber das Schokolademousse erst nach 8 Stunden essen, weil vorher spürst du immer noch das Olivenöl. Nach 8 Stunden gibt's so eine Überhand von Kakao selber, dass es eine Harmonie gibt, wie verrückt. Und die Leute, dann glauben sie, jetzt ist nur ein Tropfen Olivenöl drauf oder so. Nein, das stimmt nicht. In Schokolademousse ist fast 1:1 ein 160 Schokolade, 130 Olivenöl da drinnen.
Zum Verstehen, was gutes Olivenöl ausmacht und was es heisst, Olivenöl zu produzieren, ist die nächste Station auf dieser Reise die Hafenstadt Imperia in Ligurien. Die steilen Hänge unmittelbar an der Mittelmeerküste sind die Heimat der Tagiasca-Oliven. Eine kleine Frucht, die als Essoliven gilt, die aber auch ein indermildes Olivenöl gibt. Die Bäume auf ihren traditionellen Terrassen umrahmen die Stadt als silbergrüne Wald. Auffällig zu Imperia sind die beiden Häfen, der Hafen vom Ortsteil Porto Maurizio mit den Yachten und der Industriehafen von Onelia, wo über Jahrhunderte der Dreh- und Angelpunkt war im Geschäft rund um Oliven. Schon die Römer haben hier mit Öl gehandelt. Später war dann Imperia der wichtigste Hafen, der Olivenöl aus dem Mittelmeerraum verarbeitet, raffiniert und rund um den Globus verschifft worden ist. Im Ortsteil Onelia, in der Nähe vom Hafen, haben auch alle grossen Olivenölunternehmen ihren Sitz gehabt. Gerli, Berio, Calvi oder Sasso. Die Geschichte spürt man auch heute noch deutlich zu Imperia. Mitte November steht hier alles im Zeichen vom Olivenöl. Olio Oliva, das ist ein dreitägiges Festival, wo es dutzende Veranstaltungen gibt rund ums Öl oder die ligurische Küche. Und an unzähligen Ständen bieten grosse und kleine Produzenten aus der Region ihre Olivenöl an. Zum Beispiel die Familie Bianchi Carenzo, die über den 70-jährigen Luigi und seine Frau die Hauptarbeit im Heim machen und ihr Öl jetzt verkaufen. Eigentlich sehen sie zufrieden mit dem Verkauf. Das Wetter hat auch gut mitgemacht. Aber Sorgen haben sie als Kleinproduzenten gleich, erzählen sie. Die Preise für Olivenöl die sägen im Keller. Im Supermarkt gäbe es Öl für 4 Franken. Als kleine Produzenten kämen sie unter die Räder und weil man kaum etwas verdiene, sei immer mehr Heim verweist und man bringe auch die jungen Kunden dazu, in den Olivenheim zu arbeiten. Für sie sei es einfach eine Leidenschaft. Am Stand nebenan versucht der Vito De Caro eine andere Geschäftsstrategie. Neben verschiedenen eingelegten Gemüse gibt es vor allem auch 2 verschiedene Olivenöl. Das eine, ein bisschen pikant und bitter, das Jungenöl von grünen Oliven, das andere ein älteres, süßeres von Oliven oder allenfalls überreifen Oliven. So will er alle Geschmäcker zufriedenstellen und auch mehr können verkaufen.
Essendo che la stagione incomincia dalla fine di ottobre, no?
Im Herbst machen wir das eine Öl, später im Winter dann das andere.
E abbiamo un altro tipo di olio. Lavorando in questo sistema, noi cerchiamo di accontentare il più possibile le persone.
Aber ganz klar, dort in Imperia hat man vor allem das süße Öl gern. Und da wissen wir, was gutes Öl sagt. Wir haben ja eine lange Olivenöl-Tradition. Ist gutes Olivenöl also bitter und pikant, wie der Spitzenkoch Martin Dalsas im Engadin gesagt hat, oder doch süßlich, allenfalls ranzig, wie man es dort in Imperia seit Generationen kennt? Die Antwort auf diese Frage hat die nationale Organisation der italienischen Öldegustatoren ONAO. Die ONAO ist die erste Gruppierung, die festgelegt hat, nach welchen Kriterien Olivenöl degustiert werden soll und wenn ein Öl Fehler hat und minderwertig ist. Und die Standards, die haben sich auch international durchgesetzt. Ihre Büros hat ONAO zumindest in Imperia Onelia, im ehemaligen Hauptsitz des international tätigen Ölgrossproduzenten Olio Sasso. Der Präsident der ONAO ist der Chemiker Mauro Amelio, hauptamtlich tätig in der Qualitätskontrolle bei einem anderen grossen Olivenölfamilienbetrieb. Und er erklärt, dass die Regelungen, die weltweit gelten, nicht einfach zufällig gerade dort in Imperia gemacht worden sind. Hier vor Ort sagen alle wichtigen Händler, die aus Proben vom ganzen Mittelmeerraum, wo am Hafen angekommen sind, die guten Öl ausgesucht haben.
Il risultato è stato che questo patrimonio di conoscenze a un certo punto.
Und mit dem Wissen rund um Öl haben die Leute dann gemeinsam festgelegt, wie ein gutes Öl muss sein und wie man es produziert. Und mit der unabhängigen Schule von der ONAO soll das Wissen weitergegeben werden.
Ma cercando di trasmettere la conoscenza di cosa è un buon olio e quali sono i metodi e le modalità sia per riconoscerlo ma anche per produrlo.
Und die grossen Ölfamilien wie Gerli, Berio oder Sasso haben mit einem geschickten Marketing auch dafür gesorgt, dass Imperia weltweit als Maßstab gegolten hat, ergänzt vom Schreibtisch vis-à-vis der Vizepräsident Marcello Scoccia.
Grazie anche a queste famiglie che hanno fatto una comunicazione molto forte proprio di marketing in quegli anni.
Sie haben mit ihrem Produkt die Olivenölkultur auf Übersee exportiert und sind präsent gewesen in allen wichtigen Magazinen.
E di conseguenza comunque si è cominciato a conoscere l'olio extravergine e l'olio d'oliva principalmente.
Trotzdem, ob es Olivenöl gut sei oder nicht, das sagt auch Imperia, wo alle irgendwie eine Ahnung haben von Olivenöl, weiterhin Glaubensfrage. Fakt zeigt eigentlich, ein gutes Olivenöl hat keine fehlenden Geschmacksnoten und sei pikant und bitter, sagt der Marcello Scoccia, der hauptamtlich Olivenöl für verschiedene Unternehmen beurteilt. In den Köpfen der Leute sind aber noch die alten Geschmäcker verankert. Pikant und bitter gelten als Fehler und als ungesund. Das auch bei den Olivenbauern, die den Messen, Steinwurf vom Onao-Büro weg, ihr Öl an den Olioliven verkaufen. Da gäbe es jetzt aber ein Umdenken, sagt der Mauro Amelio.
Qui in Italia, come credo nei paesi oleicoli del Mediterraneo, c'è storicamente una preferenza per gli oli un po' più dolci.
Im Mittelmeerraum schätzen wir schon seit langem die süsseren Öle, anders aber in den Olivenölländern im Übersee. Dort setzen wir auf bittere Öle. Nicht zuletzt auch, wie es erwiesen sagt, dass die gesünder sind.
Per preferire quest'olio legate proprio agli effetti nutrizionali.
Das Umdenken sei aber ein Prozess, der Zeit braucht. Und da sei es schwierig, die meist pensionierten Bauern zu überzeugen, bei der Produktion einen neuen Weg zu gehen und vor allem viel zu investieren, ergänzt Marcello Scoccia.
La maggior parte di questi olivicoltori comunque sono o persone in pensione o persone che comunque hanno ereditato questi oliveti.
Die Kosten, um hier Öl zu machen, sind hoch. Investieren müssen wir einiges und Geld verdienen, das können wir kaum. Darum tägen auch viele ihre Heime einfach aufgeben.
Chiaramente in un altro tipo di terreno, un altro tipo di ambiente, sicuramente sarebbe più stimolante, però da noi è ben difficile.
Der grosse Teil der charakteristischen Olivenhaine auf Terrasse in den steilen Hängen rund um die ehemalige Olivenmetropole Imperia sind verwaist. Auch im Olivendorf Pietra Bruna im hügeligen Hinterland, eine knappe halbe Autostunde von Imperia weg. Die Rochensteinmauern hier, die die Terrasse vor dem Abrutschen schützen, die bröckeln immer mehr. Hier leben seit rund 6 Jahren Teresa Emenecker und Marco Fiorina. Anders als der Grossteil der Italiener, die nichts mehr in die Olivenhaine investieren wollen, haben sich die beiden Luzerner vorgenommen, die historischen Olivenhaine wieder zu pflegen. Das als absolute Laie, erinnert sich Teresa Emenecker.
Wir haben nichts gewusst über Oliven, nichts über Imperia. Beim Wandern haben wir gesehen, dass es verlassene Olivenhaine hat. Und weil wir schon uns schon länger damit beschäftigt haben, was wir sonst noch Lust hätten zu machen in unserem Leben, sind wir einfach offen gewesen für alles Mögliche. Und beim Wandern haben wir eben die Olivenhaine gesehen, die hier bewuchert. Dann haben wir einfach die Leute gefragt, warum es das so ist und ob wir allenfalls die wieder wegmachen können. Und sind eigentlich auf offene Ohren gestossen. Und darum sind wir dann in Ligurien gelandet.
Das Auto kämpft sich ein schmales Naturströssli voll von Schlaglöchern darauf zu dem Hain, wo die beiden gerade am Parat machen sind. Auf der einen Seite Fels und Mauern, auf der anderen der Abgrund. Vom Heim selber dafür hat man eine traumhafte Aussicht über die silbergrünen Hänge und aufs Meer. Im oberen Teil des terrassierten Landflecks sind die Olivenbäume teils radikal beschnitten, damit die Äste Licht bekommen. Weiter unten sind sie deutlich höher und mit einem dichten Blätterdach. Vergreiste Bäume, sagen das in der Fachspruch. Bäume, die Jahrzehnte nicht mehr gepflegt wurden, sagen und darum kaum noch Oliven haben, erklärt Marco Fiorina.
Wir sind das ganze Jahr eigentlich am Bäume zurückschneiden. Im Moment haben wir immer noch viele Bäume, die noch im Urzustand sind, wo man noch Zweig machen muss. Zum Teil muss man die Bäume ganz fällen. Dann treibt aber der sofort wieder aus wie wahnsinnig. Man kann es fast mit einer Weide vergleichen. Und dann kann man aus diesem Trieb wieder einen neuen Baum formen. Und innerhalb von 4-5 Jahren trägt dieser Baum auch schon wieder Oliven.
Im Moment betreut die beiden Schweizer Oliven-Idealisten gut 600 Bäume. An 7 verschiedenen Orten. 80% haben sie in Pacht.
Per Handschlag dürfen wir die Olivenhaine wegmachen und instand behalten und können dafür die Oliven ernten. Das ist die Abmachung.
Das nötige Wissen rund um die Olivenbäume haben sie sich immer mehr angeeignet. Die Leute vom Dorf haben auch Tipps gegeben. Für die Region ziemlich exotisch ist, dass Teresa Emenecker und Marco Fiorina ihre Olivenhaine biologisch bewirtschaften. auf Biodiversität setzen anstatt auf Pestizide. Und so tägen auch die traditionellen Trockensteinmauern besser zusammenheben. Der Mirko Frina schmunzelt.
Also oft wird gelacht über unsere Methoden. Also gerade das von Hand ablesen, das wird sehr belächelt. Oder wenn wir Brennnesseln pflücken, um Brennnesseljauche zu machen, dann wird laut rausgelacht.
Wie die Leute hier im Dorf immer noch vor allem auf Menge setzen. Das Resultat gebe ihnen aber recht. Ihre Früchte seien immer wieder als besonders schön beurteilt worden in der Ölmühle. Und auch sonst gebe es Anerkennung, sagt der Isai Menecker.
Jetzt kommen wir und packen da und machen da etwas. Und das wird geschätzt von den Leuten, die hier ein Leben lang die Arbeit gemacht haben.
Besonders wert legen die beiden Luzerner auf eine sorgfältige Ernte von ihren Oliven. Die Oliven werden von Hand abgestreift. Alle anderen Methoden sind bei kleinen Produzenten wie ihnen nicht geeignet.
Wenn man mit der Rüttelmaschine ernten, dann werden die Oliven ja so angetatscht. Und wenn man sie anschaut, sieht man im Moment nichts. Wenn man aber nicht am gleichen Tag in die Ölmühle geht, sondern erst am nächsten Tag, dann sieht man, dass die Oliven alle so einen Mökel haben, so einen braunen Tatsch, wo es schon fängt an oxidieren.
Oxidieren, also fast schon an faulen, wie ein Apfel mit einem braunen Fleck. Und aus solchen Früchten hat das Olivenöl eine schlechtere Qualität. So ernten bedeutet viel Handarbeit von Leuten, die ehrenamtlich mitarbeiten können. Und damit ist auch klar, gross Geld verdienen können die beiden mit ihrem Bio-Olivenöl nicht, auch wenn sie ihre Ernte problemlos in der Schweiz verkaufen können. Geld zu haben, das sei für sie aber nicht das Lebensziel.
Wir sind uns gewöhnt, mit wenig Geld auszukommen, ohne dass wir das Gefühl haben, wir müssen uns einschränken. Im Moment können wir zwar nicht leben davon, darum haben wir die Möglichkeit, in der Schweiz noch zu arbeiten, 2 Monate pro Jahr. Und wir haben beide nie das Gefühl gehabt, wir müssen auf irgendetwas verzichten.
Offiziell als Bauern hier zu Pietrabruna zu arbeiten, das ist nicht ihr Ziel. Das würde heissen, eintauchen in die italienische Bürokratie. Bleiben wollen sie aber, auch wenn es durchaus sein kann, dass Besitzer ihre Olivenhain zurückwenden, wenn sie dann sauber zweckgemacht sind.
Ja, das kann jederzeit natürlich passieren. Aber wir sehen, dass da etwa 2/3 von allen Olivenhain im Tal verlassen sind. Also es wäre kein Problem, da sich weiter auszudehnen. Und da uns ja die Arbeit Spass macht, also Olivenhain wieder rauszuputzen und instand stellen, macht uns das auch keine Angst.
Ein Tal weiter nördlich, das Dolcedo, steht die Ölmühle von Gigi Benza. Im Moment herrscht Hochbetrieb. Vor der Mühle stehen palettgrosse graue Kisten voll Oliven. Der Gigi Benza lenkt mit beiden Händen in eine Kiste rein, schaut sich die Ware an. Es ist wie hier überall, die klassische kleine Tajasco-Olive. Der Müller, er ist zufrieden.
50% verdi.
4/5 sind die Grünen ohne Tätsche, das ist echt gut die
Wahl.
Der Gigi Benza kontrolliert jede Kiste, schreibt auf, von wem sie kommt und bringt sie mit dem Gabelstapler auf die Waage.
Poi andiamo sulla pesa, facciamo lo scontrino, quindi sappiamo il peso dal cestellone di olive.
Wenn die Herkunft und das Gewicht sauber registriert sind, dann werden die Kisten in die Wäscheanlage gekippt und jede einzelne Frucht gewaschen.
Una volta lavata, l'oliva viene macinata.
Es gibt 3 Möglichkeiten, die Oliven zu mahlen. Die traditionelle Methode mit dem Mühlstein und einer Standpresse, die moderne Mühle oder eine Mischung der beiden. Das Olivenöl mit der höheren Qualität machen wir mit der modernen Methode.
Una volta lavata, appunto, l'oliva viene macinata con un macinino, tipo i macinini da caffè, però in questo caso molto più grosso.
Die Oliven werden gemahlen wie in einer grossen Kaffeemühle. Dann werden die Masse in eine Art Knetmaschine gegeben und bei rund 27 Grad gut eine halbe Stunde geknetet.
Allora ha bisogno di stare circa dai 30 ai 40 minuti dentro dei vasconi con delle impastatrici. Per amalgamare bene la pasta.
Luft kommt nur ganz wenig dazu, damit die Masse nicht oxidiert. Wenn der Teig fertig ist, das entscheide ich selbst vom Müller. Dann kommen die ganze Masse in einen Dekanter, eine grosse Zentrifuge, wo Wasser, Öl und die Reste voneinander trennt.
Separare acqua, olio e salsa. L'olio esce già bello pulito, però lo vediamo a occhio. Dentro una piccola percentuale di acqua può rimanere.
Und mit einer kleineren Schleudere werde ich dann noch das letzte Rest Wasser aus dem Olivenöl rausgeholt.
Una volta che l'olio esce dalla centrifuga, può essere bello che consumato.
Bei den lokalen Bauern beliebter sei aber die klassische Mülle mit dem Müllstein. Auch wenn die Olivenpaste so viel Luft bekommt und in der Regel auch die Qualität des Mülls weniger hoch ist. Die Mutter des Olivenmüller Gigi Benza, Claretta Sicardi, sitzt im Nebenraum der Mülle. Sie schlägt sich gerade mit dem Papierkram um, wo das frisch gewonnene Olivenöl mit sich bringt. Für das Label Made in Italy reicht es nicht, nur die Herkunft der Oliven zu protokollieren, sondern es braucht noch einen Haufen von weiteren Formularen, die man ausfüllen muss. Und machen müssen wir das immer gerade dann, wenn wieder eine Kiste an Oliven in der Mülle ist. Für einen kleinen lokalen Betrieb mit vielen kleineren Lieferanten bedeutet das einen riesigen administrativen Aufwand. Da können wir sich keinen Grippenausfall leisten. Ferien gibt es schon gar nicht. Und kommt es zu Verzögerungen oder vergisst man ein Formular, dann müssen wir allenfalls gerade den Laden dicht machen. Claretta Sicardi ist aber nicht nur die gute Seele im Büro, sondern auch eine anerkannte Olivenöl-Degustatorin, ehemalige Chefin von einem Profi-Panel. Zum Müll richtig zu degustieren, brauche ich ein genormtes, bauchiges Glas, meistens aus blauem Glas, mit einem Glasdeckel drauf, damit das Aroma sich nicht verflüchtigt.
L'olio per emanare tutti i profumi al massimo deve essere a una temperatura, diciamo, dai 28-30 gradi, non di...
Damit das Öl alle Aromen entfalten kann, müssen wir es erwärmen auf rund 28 Grad. Bei Profis passiere ich das mit kleinen Öffeli oder ganz einfach in der Handfläche.
Totalmente. E poi nel momento stesso che si leva il vetrino sopra si annusa.
Wenn man dann am Glas schnuppert, käme einem der Duft von Artischocken, Blattgrün und Pinienkernen entgegen.
Il carciofo, il pinolo. Una volta che,
dann nehmen wir das Öl ins Maul und verteilen es mit Schlürfen in der ganzen Maulhöhle.
Si assaggia, si passa all'esame organolettico. Poi dopo faccio un verso brutto, però. Si sente anche.
Da spüre ich mir die gleichen Aromen. Das Öl sei pikant, etwas bitter und hat einen milden Gau, ganz typisch für die Region.
È proprio una dolcezza. Che non ha niente a che fare con lo zucchero, ma che nell'olio ligure e in tanti anche altri oli si sente.
Draussen kontrolliert der Müller Gigi Benza eine weitere Ölladung. Seine Tage, die sind lang, sagt er, und er reibt sich in den Augen. Von morgen um 5 Uhr bis nach Mitternacht. Dass es schon Anfang Saison im November so zu tun gäbe, das zeige, dass immer mehr Bauern aus der Region nicht mehr bis in Frühling warten, sondern immer früher gehen ernten. Da fände ein Umdenken statt. Dort, dass noch grüne Oliven das bessere Öl geben. Ein Umdenken, weil der Gigi Benza selber hinter sich hat. Vom Produzent des traditionell süßlichen Öl hat er viel in neue Maschinen investiert und produziert jetzt das bittere, pikante Öl. Unterstützung bei dieser Umstellung hat er von Philipp Notter bekommen. Der Schweizer von Weggis im Kanton Luzern ist Spezialist für Qualitätsolivenöl und hat sein eigenes Labor hier in Ligurien.
Ciao Gigi. Ciao Filippo. Tutto bene.
Gigi Benza ist er Berater und vermittelt seine Öl an grosse Schweizer Detailhändler. Damit Öl aus Imperia überhaupt den Weg schafft in Schweizer Ladenlokal, braucht es eine Reihe von Anpassungen. Vor allem Details in der Ölmühle. Zum Beispiel, dass das Öl, das man in Italien in der Trübe konsumiert, für den Export auch sicher gefiltert ist. So bleibt es länger frisch.
Das andere ist auch, dass man die Öl ein bisschen tieferen Temperaturen fährt, also eben die Kaltextraktion, dass man schaut, dass man möglichst viel von diesen Antioxidantien, Polyphenol, noch drin behaltet. Das ist halt eine kleine Kulturauseinandersetzung. Das ist ein Widerspruch zu einem süßen milden Öl, zu einem dann ein kleinen herberen, leicht pikanteren Öl. Und so kann man ein bisschen mit Feintuning auch die Qualität ein bisschen stabilisieren.
Der Gigi Benza schätzt Tipps vom Schweizer Experten. Er hat aber zuerst auch Mühe gehabt, sich von den bekannten Geschmäckern zu lösen.
subito diciamo che io non ci sentivo tanto. Poi abbiamo
Sie haben dann selber von testen und das Resultat, das haben dann überzeugt.
E niente, abbiamo tirato un olio molto strutturato e un olio con, diciamo così, delle caratteristiche aromatiche molto pronunciate.
Und die Idee vom exklusiven Olivenöl haben sie jetzt weitergetrieben und ein Spezialöl aus einem besonderen Olivenhain produziert. Als Qualitätssicherung und Marketingidee hat man auch die ganz genauen Koordinaten vom Hain auf die Olivenölflasche gedruckt. So hofft Gigi Benza, nicht zuletzt im Ausland das nötige Geld zu verdienen, um seine Ölmühle auf dem neuesten Stand zu behalten und damit wettbewerbsfähig zu bleiben.
Die Tradition
die müssen wir wahren und sich gleichzeitig nicht vor Neuerungen verschliessen.
Ma dobbiamo anche poi guardare avanti, ogni giorno, sempre, per migliorare giorno per giorno.
Mit dem Schweizer Olivenberater Philipp Notter geht es im Auto von Dolcedo Richtung Imperia. Vorbei an Olivenbäumen, Pinien und vereinzelten Obstbäumen. Die Umgebung, die sei wichtig für den Geschmack vom Öl.
Die Ölfrucht ist in der Lage, die Aromen, die in der Luft sind, wie jetzt von Pinienbäumen, von Rosmarinwildem, Thymian, aufzunehmen oder auch Zitronen. Also die Düfte, die spürt man manchmal, die findet man drinnen. Voraussetzung ist, dass es sauber produziert hat.
Der Philipp Notter hält am Strassenrand und zeigt auf einen Hain, wo zwischen den Bäumen Netze gespannt sind. Da kullern die Oliven, die von den Bäumen fallen, von selber talwärts und werden dort dann eingesammelt.
Ist eine traditionelle Methode hier in Ligurien allerdings nicht unbedingt optimal für Qualität, weil die Oliven sind meistens schon überreif, aber die günstigste Methode.
Oliven also, die keine Erstklasse-Öl geben, erklärt Philipp Notter. Aber das sei auch ein Folge der tiefen Preise, die wir haben im Handel mit Oliven.
Wir haben Handelspreise, weltweit Handelspreise von 2,5 bis 3 Euro, wenn es hochkommt. Und da können Sie sich selber vorstellen, wenn man da von Erntekosten redet, in der Regel von Hand bis 50 Euro pro 100 Kilogramm. Das macht dann also umgerechnet aufs Öl 3,5 Euro pro Liter, dass das gar nicht aufgeht, wenn wir schon tiefere Handelspreise haben. Also der Bauer da, dem bleibt nichts anderes übrig, als einfach zu warten, bis irgendwie in 3 Monaten alle Oliven drunter sind.
Das heisst, wer einen Grossabfüller muss liefern, verdient kaum an seinen Oliven. Nur wer selber Öl mache und das vertreibe, hat Chancen auf einen fairen Preis. Seine Aufgabe sei dann, einen Markt für das Olivenöl zu finden, sagt Philipp Notter. Gerade bei den hohen Erntekosten in den ligurischen Olivenhain ein teures Öl.
Tachasca-Sorte, das Tachasca-Öl zu importieren, ist sicher ein bisschen sportlicher. Auf der anderen Seite kann ich natürlich versuchen, mit einem guten Produzenten, wo ich dahinter kann stehen, auch ein Handelsunternehmen zu überzeugen oder einen Endkonsumenten, dass Milzöl auch im Sortiment Platz hat.
Um mit Grenzen zu kommen, muss ein Olivenbauer hier in Ligurien also viel Geld in die Finger nehmen, um Ernten, Mahlen und Lagern von seinem Produkt. Aber auch dann sage ich es gar nicht garantiert, dass genug Geld wieder reinkommt.
Also die meisten haben irgendwie eine zweite Quelle und ich bin überzeugt, bei den meisten ist es knapp ein schwarzes Null oder vielleicht wird es quersubventioniert, wenn man gute Qualität machen will.
In diesem Marktumfeld sehe ich es darum auch keine Überraschung, dass es immer wieder Produzenten und Abfüller gäbe, die mit Tricks davon arbeiten und den Begriff italienisches Olivenöl extravergine sehr dagegen strapazieren. In einer Flasche mit viel Italianità auf der Verpackung sind oft kein einziger Tropf italienisches Olivenöl drin.
Also im Prinzip, wenn es ein gutes Öl ist, kann es von überall von der Welt kommen. Man darf es überall einkaufen, importieren, abfüllen. Wichtig aus meiner Sicht wäre eine korrekte Auslobung, Auszeichnung, dass der Konsument weiss, woher kommt es. Und dass ich dann auch ein Bild machen kann, gut, das entspricht den Qualitätsanforderungen und Preisniveau.
Der Philipp Notter kramt ein Blatt Papier für ihn. Ein Angebot für Olivenöl, das er gerade aus Kreta bekommen hat. Da kann ich einen Olivenbauer schlicht nicht mehr mitheben.
Konkret steht da 100% griechisches extra virgin olive oil. Für den Literpreis umgerechnet 2,80 Euro. Das ist mit Verpackung. Schicken die das Ex-Works Hafen Athen, der alte Hafen Athen. Oder ein Beispiel da, die 500 ml Flasche, die sie mir offerieren bei diesem Preis, 1,82 Euro fertig abgefüllt. Das ist extrem. Das sind dann die Flaschen, die ihr dann nach einem Hard-Discounter findet für vielleicht 4 oder 5 Franken. Also dieser Preis ist unmöglich. Das ist niemals extra Vergine, nicht nach der aktuellen Normen, nach der aktuellen Gesetzgebung. Nur kontrolliert tut es niemand.
knappe Autostunde von Imperia weg im Hinterland von Finale Ligure wohnt Tom Müller. Der amerikanische Schriftsteller hat mit seinem Buch «Extra Virginity» für ziemlich viel Aufregung gesorgt in der Olivenölbranche. Er prangert die unsauberen Machenschaften im Geschäft mit Olivenöl an. Nicht nehmen, redet über Zustände, wo man in Italien eigentlich lieber nicht an die grosse Glocke hängen. Zu dem eigentlichen Etikettenschwindel rund ums extravergine Olivenöl auf die Spur zu kommen, müssen wir ein paar Grundregeln verstanden haben, sagt Tom Müller.
Oliven sind Früchte, also wie Kirschen, wie Pflaumen. Und natives Olivenöl extra ist daher ein Fruchtsaft. Und es ist einfach aus dem Fleisch der Oliven zentrifugiert. Und natives Olivenöl kann nur mit mechanischen Prozessen verarbeitet werden.
Wenn also auf einer extra virgine Olivenölflasche, wo perfektes Öl drin sein, die klassische Bezeichnung «erste Kaltpressung» stehe, sagt das eigentlich schlicht falsch, wenn man daran denke, wie man gutes Olivenöl macht.
Man muss unbedingt erste Kaltpressung auf dem Etikett finden. Aber es kann nur erst sein. Kein zweitgepresstes Öl kann natives extra sein. Die Oliven können nicht gerade kalt sein, weil man kann nicht Öl aus kalten Oliven rausziehen. Das ist unmöglich. Und es wird normalerweise nicht gepresst, sondern zentrifugiert. Diese Presse sind Relikte. Sie sind sehr schön, aber veraltet. Also es gibt hier 3 Lügen in einem einzigen Marketingbegriff.
Erstaunlich sei weiter, dass im Gesetz eigentlich ganz genau beschrieben sei, was es extra virgine sei und was nicht. Die chemischen Grenzwerte zu erreichen, das sei zwar kein Problem, doch können ein guter Chemiker allenfalls auch noch helfen.
Die sensorischen Erfordernisse sind ganz im Gegenteil sehr, sehr streng. Wenn es ein einziger Fehler gibt, vom Gesetz her, das Öl ist nicht natives Extra. Ganz einfach.
Das auch aus gesundheitlichen Überlegungen.
Ein frisches Olivensaft, es ist sozusagen die Schlüssel der mittelmeerischen Diät. Aber ein verdorbenen Olivenöl ist ungesund. Es gibt freie Radikalen, es gibt Peroxide und so weiter.
Trotz dieser Bestimmungen sei aber die Wahrscheinlichkeit gross, dass Bauern mit Oliven in die Mühle kommen, die von den Bäumen überreif oder angefüllt runtergefallen sind. Zum Beispiel wegen der Kosten zum anderen Ernten. Bei den minderwertigen Oliven ist das Öl fehlerhaft. Und da gäbe es einen einfachen Trick, um ein bisschen zu bescheissen. Das Öl, das werde dann chemisch behandelt, um die üblen Gerüche daraus zu nehmen. Der Raffinerieprozess, der heisst Desodorierung und sei übrigens vor rund 100 Jahren auch hier im Olivenzentrum Imperia erfunden worden, sagt Tom Müller. Und das bei einem Öl bei Tests herauszufinden, das sei technisch schwierig.
Also es gibt nur einen Test, offizieller EU-Test, das gegen desodoriertes Öl benutzt wird.
Ein so raffiniertes Öl zu machen, das an sich sei nicht illegal, wenn man es auf der Etikette deklarieren. Das Öl, das sei aber auch die Basis, zum Öl zu punchen.
Normalerweise ist eine Mischung aus desodoriertes Öl und ein kleines Prozent von natives Extra. Man kann auch eine Mischung aus Sojaöl oder Sonnenpflanzöl und Olivenöl machen. Und leider passiert oft, dass das als natives Olivenöl extra verkauft wird.
Noch einen Schritt weiter geht es beim sogenannten Olio di Senza. Das wird aus dem Trester von der Oliven gemacht, der Rest aus der Ölmühle. Da wird das Restöl mit Lösungsmitteln rausgeholt und dann raffiniert und landet nicht selten als Olivenöl auf den Tisch von Pizzerien. Unappetitlich und gefährlich, sagt das. All die Punch-Methoden, die können wir eigentlich schon durchschauen. Wenn nicht technisch, dann mit einer guten Nase, betont Tom Müller.
Es ist fast unmöglich, einen erfahrenen Verkoster mit einem gepanschten Öl zu täuschen. Man kann ganz leicht mit den chemischen Standards spielen und einem Frankenstein-Öl rausziehen. Aber es ist fast wirklich unmöglich, einen guten Verkoster mit einem falschen Öl zu täuschen.
Trotzdem sägen die Verkaufsläden voll von Olivenöl, wo zwar mit extra virgine angeschrieben sägen, nach dem Gesetz aber nicht mehr als Lebensmittel, sondern nur noch als Lampenöl oder Brennstoff dürfte gebraucht werden.
3/4 von den natives Olivenöl extra in den Supermärkten sind Lampante. Oder zwischen Lampante und nativ.
Wenn ich 3 von 4 Flaschen also nicht das Öl drin sehe, das auf der Etikette steht, dann sagt das ein klares Indiz, dass das Geschäft mit Olivenöl eine politische Dimension hat.
Olivenöl ist jetzt eine politische und ökonomische Substanz, mehr als ein Lebensmittel. Es ist sehr, sehr wichtig vom Employment. Ab und zu gibt es eine Untersuchung, wo man diesen klaren Widerspruch sieht und dokumentiert, dass man mit zwei Arten von natives Olivenöl extra im Markt zu handeln mit. Aber da kommt sofort eine große Reaktion von Industrie, von Politikern, dass irgendwie ein Komplott ist. Das ist gegen unser Olivenbauer.
Obwohl es eigentlich einfach wäre, den Schwindel zu erkennen, schaut man lieber weg. Ganz viele Arbeitsplätze hängen von dem Geschäft ab. Viel Geld ist im Spiel. Und dann werde ich mehr als nur ein Auge zugedrückt. Die Folge davon tragen, müssen dann andere, kritisiert der US-Schriftsteller Tom Müller, der über die Machenschaften in der Olivenölindustrie geschrieben hat.
Die Wahrheit ist, dass diese armen Olivenbauer sterben im Moment. Man kann einfach nicht diesen Wettbewerb zwischen falsche und echte Olivenöl überleben. Mindestens die Hälfte dieser Bauern sind im Risiko, sind in Gefahr. Aber die Kurzsichtigkeit dieser Politiker ist unglaublich.
Gegensteuern können kleinere Produzenten nur, wenn sie künftig mit klaren Qualitätsstandards arbeiten.
Wann, wer, wie, mit was und wo? Das sind die fünf Hauptsache. Das sind für mich die fünf wichtigsten Fragen, die überhaupt im Etikett nicht beantwortet werden.
Klar deklarieren fordert er, woher das Öl kommt und wie alt es ist. Tatsache sei, wenn man im Laden nicht mehr wisse, was man jetzt genau für Olivenöl einkaufe, sei das Vertrauen weg. Und dann ging es nicht nur den kleinen Produzenten als Eingemachte, sondern auch den ganz grossen. Und darum hat er auch mit seiner sehr kritischen Aussage in seinem Buch kaum Probleme bekommen.
Ja, sie sind fast alle damit einverstanden. Man kann das überhaupt nicht sagen, weil es eine politische, sehr heikle Frage ist, aber sie sind damit einverstanden, fast alle. Die kleinen Produzenten, sie sagen, ja, man muss das ganz klar, ganz laut sagen. Es gibt zwei Arten von natives Olivenöl extra, wahr und falsch. Und die haben alle das gleiche Etikett. Das ist Verbrechen, das kann nicht sein. Und die großen Produzenten sind auch damit einverstanden, weil sie haben einfach die Werte des Handels vernichtet. Und sie leiden auch unter einer ganz niedrigen Rentabilität.
Wenn auch die Lösung des Problems auf einem ganz anderen Blatt Papier stehe. Die grossen internationalen Unternehmen müssen weniger an ihre Quartalsabschlüsse denken, sondern langfristiger planen. Sie müssen sich überlegen, wie sie den Konsumentinnen und Konsumenten aufzeigen können, was Qualität ist und dass man dafür auch etwas ausgeben müssen.
Weil ein Liter von natives Olivenöl extra für 1,75 Euro ist ein klarer Widerspruch. Das kann nicht sein. Aber das ist die Wahrheit im Moment.
Allerdings gibt es jetzt Anzeichen für ein Umdenken. Seit Anfang Jahr gilt in Italien nämlich die sogenannte Legge Mongiello, ein Gesetz, das die Senatorin Colomba Mongiello im Parlament durchgeboxt hat. Und das Gesetz will dem Etikettenschwindel beim Olivenöl radikal den Kampf ansagen. Konkret hat das Gesetz zum Beispiel die Grenzwerte für die Qualität von italienischem Öl verschärft. Jetzt sind sie sogar strenger als die in der EU. Weiter müssen die Hersteller von Olivenöl auf der Flasche gut sichtbar deklarieren, woher das Öl kommt. Und Bezeichnungen wie Liguria oder Italia im Logo der grossen Ölkonzerne sind nur noch dann erlaubt, wenn auch wirklich italienisches Öl in der Flasche drin ist. Und wer zertifizierte Öl fälscht, muss mit Bussen oder Gefängnis rechnen. Der Betrieb, der muss zutun. Ein paar hundert Kilometer weiter südlich, zu Florenz, beobachtet der Markus Blaser den Olivenölmarkt genau. Er ist Redakteur der Zeitschrift Merum, die sich im Olivenöl und dem Wein aus Italien verschrieben hat. Am Telefon erklärt er, dass der Wandel tatsächlich nachhaltig könnte sein.
Es geht geht nicht von heute auf morgen, die ganze Olivenöl-Unkultur vom Panschen umzustellen. Aber man hat jetzt mit dem Gesetz eben das erste Mal wirklich auch eine rechtliche Handhabe, um das durchzusetzen. Und Qualitätserzeuger, die im Moment in den Olivenhain stehen und die Oliven von Hand pflücken und in eine moderne Ölmühle bringen, die zu schützen vor diesen Betrügereien.
Und das Umdenken hat auch Auswirkungen auf ganz Europa. Nicht zuletzt wegen dem neuen Gesetz in Italien sollen in der ganzen EU auf den 1. März 2014 ebenfalls Gesetz verschärft werden. Der grosse italienische Ölkonzern bleibt im Moment nur noch der Kampf, um das Mongiello-Gesetz allenfalls noch etwas aufzuweichen. Zum Absturz bringen können sie es nicht mehr. Letzter Halt auf dieser Olivenölreise ist wieder im bündnerischen Gianfiri, im Restaurant Talvo vom Spitzenkoch Martin D'Alsace, der für all seine Gerichte nur noch Olivenöl braucht. In der Küche schaut der Chef den Köch über die Schulter.
Ist das schön
da
drüben? Ja.
Genau. Ja, bravo. Genau, richtig, sehr gut.
So. Ja, schauen Sie, die schönen Jakobsmuscheln zum Beispiel. Wir nehmen sie nur ganz. Mini schon die ausgewählt und die tun wir selber raus, dann sieht man die Schale und wir servieren da ja auch so, dass der Gast sieht, dass das wirklich frische Jakobsmuscheln sind und nicht schon das Fleisch selber. Hier ist die Patisserie.
Der Martin D'Alsace präsentiert das Menü vom Obig.
Da gibt es zuerst ein Tuna mit einer Königskrabbe und Mangoldsprossen. Nachher zuerst eine kleine Gerstsuppe und ein kleines Wachtlei mit ein bisschen weißen Trüffel. Nachher gibt es ein Kürbisrisotto mit Kastanien. Und nachher ein Rotrebhuhn auf Sauerkraut und beide mit einer Royal Sauce. Das ist die eigene Sauce mit Entenleber gebunden. Und dann als Dessert gibt es dir einen Glühweinäpfel mit einem Lebkucheneis.
Und der Chef schaut die Pfannen auf dem Herd. In der Küche brauche ich auch pro Jahr 120 Liter Olivenöl, rechnet der Martin D'Alsace. Und er brauche es für alle Gerichte, auch zum Frittieren. Er hat in der Kochschule zwar auch noch gelernt, dass Olivenöl nicht heiß werden darf. Fakt sei aber, dass Olivenöl das Öl sei, das wir am stärksten erhitzen können. Und es gäbe noch einen weiteren Vorteil.
Gutes Olivenöl, da spüren sie so viel, das Grüne, das die Blätter oder so, wo sie sagen, das wird jetzt zu stark. Aber probieren sie etwas Süßes da drin zu frittieren und dann sehen sie, dass es kein Fett aufgenommen hat. Das ist der Vorteil.
Wichtig sei, dass man für das ganze Gericht das gleiche Olivenöl brauche und da eine kleine Auswahl habe.
In jedem Haushalt sollten drei Öle sein. Ein leichtes, ein mittleres und ein starkes. Wieso? Weil ich tue ja mit dem Olivenöl das Gericht abschmecken. Das heißt, wenn ich jetzt einen Kopfsalat nehme, ganz einen einfachen Kopfsalat, und da nehme ich ein scharfes Olivenöl, da spüre ich ja nur das Öl und gar nichts mehr vom Salat. Da muss ich ein leichtes Olivenöl nehmen. Aber wenn ich jetzt einen Rucola-Salat nehme, da hilft mir das leichte Öl gar nichts, weil das ist nur nachher ölig und fertig. Da muss ich ein starkes nehmen, dass die Harmonie weiter stimmt. Ein Tomatensalat, ein starkes Olivenöl. Wenn Sie Krustentiere oder so haben, nehmen Sie ein mittleres und so. Süßwasserfisch, ein leichtes Olivenöl.
Qualität, das zahlt sich aus.
Ein Olivenöl, was unter 20 Franken kostet, das kann nicht gut sein. Ein Olivenöl, was über 20 Franken, ich spreche von Litern, kostet, das muss nicht gut sein, weil es ist leider so viel Schwindel und so dabei. Aber wenn Sie überlegen, ich bin ja für meinen Körper verantwortlich, dann sollte man schon auch auf den Preis schauen. Und man trinkt ja nicht eine halbe Flasche in einmal runter. So ein Öl, wenn es in einem Haushalt, wenn eine Viererfamilie ist und so, oder zwei, wenn man da so drei Fläschchen hat oder zwei Sorten, ein Liter Öl brauchen sie normalerweise in zwei Wochen, in drei Wochen. Das, wenn man das dann ausrechnet, ist das nicht so schlimm.
Gute Produkte, angefangen bei den Herdöpfeln, den Bohnen, dem Knoblauch oder eben dem Öl, das sei die Basis für eine gesunde Ernährung. Und das lohne sich auf jeden Fall, auch mehr ins Öl zu investieren. Und wenn die Nachfrage nach billig Olivenöl nachlässt, haben auch wieder lokale Olivenölproduzenten die Möglichkeit, aus ihren Früchten grünes Gold zu machen, anstatt Lampenöl zu Spottpreisen zu verschütten. Oder im schlimmsten Fall ihre Olivenhain zu verlassen. Ob der politische Willen und der Schnuff genug groß sind, die neuen Regeln für Olivenöl mit Kontrollen und dann auch vor Gericht durchzusetzen, das dürfte sich in den nächsten Jahren zeigen. Auf jeden Fall wäre es die Chance, die jahrhundertealte Kultur vom Olivenöl zu pflegen und auch künftige Generationen weiterzugeben.
Das war der Doppelpunkt von Dario Pelosi. Bilder dazu gibt es bei uns auch im Internet auf srf1.ch. Unter dieser Adresse gibt es den Doppelpunkt als Podcast zum Abladen oder direkt zum Online nachhören. Und das Buch vom US-Autor Tom Müller über den Olivenölmarkt ist diesen Herbst auch auf Deutsch erschienen im Redline Verlag unter dem Titel «Extra Vergine, die erhabene und skandalöse Welt des Olivenöls».
SRF 1 Doppelpunkt. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.